Ich lese aus der Bibel Matthäus 7, Vers 13 bis 20. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben, und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen in das Leben, und nur wenige finden diesen Weg. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Christoph Funk heiße ich und ich bin Pastor hier und eigentlich wäre Tobi heute Morgen hier, aber den hat's in die Quarantäne versetzt. Ihr dürft alle für ihn beten. Felix weiß, was das bedeutet, ist jetzt nicht das Tollste. Aber nicht unser Thema. Vielleicht kennst du einen Film, nämlich den Film Die Verurteilten. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, mit Morgan Freeman und Tim Robbins. Ganz cooler Film, schon ein bisschen älter. Falls du ihn nicht kennst, ganz kurz die Geschichte. Ja, also ich muss dazu sagen, ich spoiler jetzt ein bisschen, aber ist halt so. Das geht jetzt nicht anders. Da ist ein Banker, Andy Dufresne, ich habe keine Ahnung, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht, egal, auf jeden Fall Andy, der wird zu Unrecht des Mordes an seiner Frau beschuldigt und dann kommt er dafür ins Gefängnis und dieses Gefängnis ist die Hölle, wird von einem brutalen, skrupellosen Gefängnisdirektor geführt und Andy, er muss noch einiges erleiden und ist aber so, der ist ziemlich klug, insbesondere im Umgang mit Geld und deswegen wird er auch sehr bald in den Dienst von diesem Gefängnisdirektor genommen, weil er nämlich die Aufgabe bekommt, die krummen Geschäfte, die der Gefängnisdirektor macht und das Geld, was er damit verdient, quasi über Tricks, Finanztricks reinzuwaschen. Dafür ist der Gefängnisdirektor zu blöd, aber der Andy, der kann das und der macht das und es dauert viele, viele Jahre, wo er das tut. Und nach vielen Jahren passiert etwas, da wird nämlich ein weiterer Häftling eingeliefert ins Gefängnis, ein junger Mann, und es stellt sich heraus, dass dieser junge Mann den tatsächlichen Mörder von der Frau von Andy kennt. Und dieser junge Mann könnte bezeugen, dass Andy tatsächlich unschuldig ist. Das erfährt auch der Gefängnisdirektor, und was er daraufhin tut, ist, er lässt diesen jungen Mann einfach umbringen. Und zwar deshalb, damit dieser Andy nicht freikommt und damit er ihm weiter die krummen Dinger da reinwaschen kann. Und im Film scheint es dann so, als wäre Andy nach diesem Mord kurz davor zu verzweifeln. Ich weiß nicht, 19 Jahre oder was waren vergangen, er ist 19 Jahre in diesem Gefängnis und seine Aussicht auf Befreiung scheint damit komplett endgültig vorbei zu sein. Und sein bester Freund im Gefängnis, Red, das ist der Morgan Freeman und andere Mithäftlinge, vermuten, dass Andy so verzweifelt ist, dass er sich in dieser Nacht in seiner Gefängniszelle erhängen will. Doch was Andy tatsächlich in dieser Nacht vorhat, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Jetzt habe ich euch natürlich vieles vorweggenommen, wenn ihr diesen Film noch sehen wollt, aber es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film anzuschauen. Andy gelangt durch dieses enge Einstiegsloch, was er sich selber über Jahre gehackt hat, muss man sagen, gelangt er in diesen engen Tunnel und dann in diesen ekligen Abwasserkanal da, der ebenfalls sehr eng ist. Durch das alles gelangt er in die ersehnte Freiheit. Und ich fand das so eindrücklich, weil Jesus benutzt hier in diesem Text, den wir eben gehört haben, ganz ähnliches Bild. Der Weg in die Freiheit, der Weg in die Freiheit von Sünde, von Tod und von Teufel ist ein Weg durch ein enges Tor auf einem schmalen Weg. Der Weg ins ewige Leben, so wie die Bibel das nennt, ist ein schmaler Weg. Und der ist eng und der ist mühsam. Der Weg zum ewigen Leben ist eng und mühsam. Und Jesus macht an dieser Stelle hier nicht bloß einfach so eine Aussage, wo er sagt, naja, dass ihr auch mal eine Information von mir kriegt, also es ist halt so, nein, sondern Jesus sagt am Anfang, und das ist ganz wichtig, geht durch dieses enge Tor. Also er fordert uns dazu auf, oder wenn man so will, es ist sozusagen eine eindringliche Einladung von Jesus. Geht durch das enge Tor. Wenn ihr in die Freiheit wollt, wenn ihr das Leben wollt, das ewige Leben, das Leben, was wirklich Leben ist, dann geht dort hindurch. Tut es, wählt das enge Tor und geht eben nicht durch das breite Tor. Und um diese Dringlichkeit oder die Wichtigkeit von dieser Aufforderung noch zu verstärken, ergänzt Jesus dann, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Auf dem breiten Weg zu gehen und durch das breite Tor zu gehen, dazu braucht es nicht viel. Viele gehen auf diesem Weg, sagt Jesus. Da muss man einfach nur, sage ich jetzt mal so, mit der Masse mitlaufen, sich treiben lassen. Dazu braucht es nichts Besonderes. Vielleicht, allenfalls muss man, der eine oder andere kennt das von uns, wenn man in der Masse unterwegs ist, aufpassen, dass man nicht auf den Boden fällt und zertrampelt wird von der Masse. Aber ansonsten einfach mitschwimmen. Das Dumme ist nur, sagt Jesus, am Ende führt der Weg nicht zum Leben, sondern er führt ins Verderben. Aber den schmalen Weg zu wählen, durch das enge Tor zu gehen, dazu braucht es was. Das Erste ist, du musst es wollen. Und du musst erkannt haben, dass es wichtig ist, dass da was auf dem Spiel steht, dass es nicht egal ist. Und dann musst du aktive Schritte gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt, wenn ihr in so einer Menge unterwegs gewesen seid, meinetwegen beim Weihnachtseinkauf zu Vor-Corona-Zeiten, ja, wenn man sich da durch die Masse schiebt und dann möchte man rechtzeitig zu einem Geschäft. Da kann man nicht 2 Meter vorher anfangen, wenn man in der Mitte unterwegs ist, nochmal eben rüber zu gehen. Das ist echt schwierig, sondern man muss gefühlte 50 Meter vorher anfangen, sich so langsam in Richtung Geschäft zu bewegen, Schritt für Schritt. Da ist etwas nötig. Die Frage, die spannende, finde ich, wenn Jesus das so schreibt, geht durch das enge Tor. Und das ist kein einfacher Weg. Die Frage ist doch, was ist eigentlich so mühsam? Inwiefern ist der Weg, den Jesus hier uns weist, eng und mühsam? Ich will heute Morgen mal 3 Aspekte nennen, die mir eingefallen sind. Es mag mehr geben, aber 3 Aspekte, warum ich denke, dass Jesus zu Recht sagt, dieser Weg ist eng, schmal und damit mühsam. Das Erste ist, als Nachfolger von Jesus, also ich als Person, liege im Kampf mit meinem Ich. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, bezeichnet die Bibel das als dein altes Ich. Und dieses alte Ich, das dreht sich andauernd um dich selber. Das ist unser Automatismus, da müssen wir gar nichts machen, das passiert von ganz allein. Wenn Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 13, dieses Kapitel, wo es um die Liebe geht, wenn er da die Liebe beschreibt, er hat das nicht für Hochzeiten geschrieben, sondern für jeden Christen, für jeden Tag. Wenn er da beschreibt, wie die Liebe ist, und wir im Neuen Testament immer lesen, als diejenigen, die zu Jesus gehören, sollen wir unseren Nächsten, sollen wir Gott lieben, ja sogar unsere Feinde lieben, dann ist das die Maxime, wie wir ticken sollen. Dann merke ich zumindest, wenn ich das lese, so ticke ich nicht, so lebe ich nicht, das ist in mir, in meinem Normalstatus, in meinem Normalmodus nicht drin. Das ist nicht das, was ich tue. Denn die Liebe fragt nicht zuerst, wie geht's mir, was brauche ich, wie komme ich an meine Sachen, sondern im Gegenteil, sie fragt nach dem Vorteil und Wohlergehen der anderen Person und setzt sich tatsächlich auch dafür ein. Und wer letzte Woche da war und die Predigt von Tobi gehört hat, kann sich daran erinnern, da hat er über die goldene Regel gesprochen, das sagt die goldene Regel, das hat Jesus direkt den Vers vorher seinen Jüngern gesagt. Genau nach dieser Maxime sollen seine Nachfolger leben. Den anderen zu lieben. Oder wenn Paulus im Epheserbrief schreibt, Epheser 4, Vers 17, aus all diesen Gründen heraus fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Dann ist das ein Vers, der mir zeigt, ich habe keinerlei Rechtfertigung mehr dafür, den Weg zu gehen, der mir am besten gefällt oder der für mich am einfachsten ist. Ich kann nicht einfach weitermachen, als wäre ich mein eigener Chef, als gehöre mein Leben mir, als könnte ich all das gut finden und mitmachen, was alle anderen gut finden und tun. Und ganz ehrlich, das ist anstrengend. Das ist mühsam. Das ist ein schmaler Grat, auf dem ich da gehe. Denn anders zu sein als die allermeisten ist mühsam und anstrengend. Das Zweite, warum ich denke, dass Jesus sagt, hier, das ist eng und das ist mühsam, ist, ich liege im Streit mit den Versuchungen meines alten Menschen und mit den Mächten des Bösen. Ich will das hier nur ganz kurz erwähnen, aber wer das mal genauer nachlesen will, einfach bei Epheser 4, Vers 17 weiterlesen bis zum Ende. Und genau das führt Paulus aus. Da sind Versuchungen, die leben in mir, in meinem alten Mensch, die möchten nach vorne kommen, die möchten sozusagen befriedigt werden. Und ich liege im Kampf mit denen. Und dazu kommt noch nicht nur damit, sondern auch, wie Paulus das dann hinter am Ende des Epheserbriefs sagt, ja, selbst mit den Mächten des Bösen, mit dem Teufel, nicht immer bemerkbar, nicht hinter jedem Busch, gar keine Frage, aber diese ganze Bandbreite, mit denen stehe ich als Nachfolger Jesu im Kampf. Und sich im Kampf zu befinden, ist einfach anstrengend. Es ist mühsam, es ist aufreibend, es fühlt sich nicht gut an. Es gibt Gott sei Dank auch immer mal wieder Pausen in so einem Kampf, aber grundsätzlich ist das anstrengend. Das ist nicht easy. Und der dritte Aspekt, warum Jesus den Weg hier als schmal bezeichnet und das Tor zum ewigen Leben als eng, das bringt uns eigentlich zum Anfang der Bergpredigt. Und zwar zu dem Punkt, wo Jesus sagt, die Realität eines Nachfolgers von ihm sind Leid und Verfolgung. Er sagt das in den Seligpreisungen, in diesen ganz ersten Versen der Bergpredigt. Und da am Schluss sagt er in Vers 10 und 11, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Das, sagt Jesus, ist quasi ein Merkmal von denjenigen, die Jesus nachfolgen. Nicht immer. Das will ich dazu sagen, in der gleichen Intensität. Also wir hier in Deutschland, wir haben davon herzlich wenig, ja, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, wo man unterwegs ist. Aber grundsätzlich gilt das. Und wir haben vielleicht manche anderen Dinge, wo wir leiden müssen, weil wir Jesus nachfolgen, auf einer anderen Ebene. Aber grundsätzlich sind das Kennzeichen, die dazugehören. Und Jesus ist da sehr realistisch. Und er sagt, das Tor ist eng, der Weg ist schmal, aber geht genau dadurch und nicht den breiten Weg und nicht das weite Tor. Und wenn ich mir diese Aussagen von Jesus so bewusst mache, insbesondere diesen letzten Punkt mit Verfolgung und so weiter, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so erlebt habt, aber ich kann diese Enge quasi fühlen. Also wenn ich darüber nachdenke, dass ich um Jesu Willen tatsächlich Nachteile in Kauf nehmen muss, verfolgt werde, ausgegrenzt werde, was weiß ich, dann schnürt sich mir alles zusammen. Ich glaube, ich habe sogar über diese Verse geprägt, ja, habe ich. Und ich weiß noch bei der Vorbereitung, dass ich echt gedacht habe, so, boah, das fühlt sich so eng an, das fühlt sich echt mühsam an. Da stellt sich natürlich die große Frage, warum der Aufwand, warum die Mühe, lohnt sich das überhaupt? Warum? Warum sollte ich das tun? Wenn du dich an das Video zurückerinnerst, nie im Leben wäre ich bereit gewesen, durch so einen Tunnel zu kriechen. Nie. Ich wäre vor Platzangst fast gestorben. Das hätte ich nicht gemacht und schon gar nicht durch so ein enges Abwasserrohr 500 Meter durch, ihr habt es ja gesehen. Ich hätte das nie im Leben gemacht, zumindest dann nicht, wenn es einfach nur eine nette Übung gewesen wäre, ein nettes Hobby, ein netter Zeitvertreib, so etwas, was man halt macht. Also so nach dem Motto, ja, Jesus nachfolgen kann ja nicht schaden, nehme ich auch noch mit. Nie im Leben. Aber wenn mein Leben davon abhängen würde, wenn meine Freiheit und meine Gerechtigkeit daran hängen würde, dann würde ich es wahrscheinlich tun. Es wird mir nicht leicht fallen, aber ich würde es tun. Vor kurzem waren Cornelius, Phil und Jonathan, der Sohn von Cornelius und Saskia, wir waren zusammen auf einer Bergtour in Bayern unterwegs. So, wir wollten auf den Gipfel eines 2100 Meter hohen Berges ungefähr. So, genau. Und alles super, soweit so gut. Gefühlt waren wir die Einzigen, die an diesem Tag da hoch wollten, was aber nicht tragisch war. Und ich würde mal so sagen, bis 1800 Meter, Höhenmeter, lief alles super, für mich zumindest. Ja. Allerdings, ich mag Höhe nicht. Ich mag Enge nicht und ich mag Höhe auch nicht, insbesondere dann nicht, wenn es neben mir gefühlte 400 Meter steil bergab geht und ich da runter gucken muss. Und je näher man dem Gipfel kommt eines Berges, desto wahrscheinlicher ist es, und so war es auch, dass es erstens höher ist und zweitens neben einem steiler runtergeht. Und wir haben da so einen schmalen Weg, sind wir da hochgegangen, wo es neben uns 400 Meter runterging oder so. Irgendwie so, auf jeden Fall viel zu hoch für mich. Und das habe ich irgendwie hingekriegt, aber dann waren wir kurz vor dem Gipfel und ich bin sozusagen als Erster sogar über die Anhöhe, weil ich dachte, jetzt ist mir egal, ich gebe Gas, bin über die Anhöhe und dachte, da ist der Gipfel. Es war aber noch nicht der Gipfel, sondern es war der letzte Schritt, bevor ein schmaler Weg zum eigentlichen Gipfel hochging. An dem Punkt habe ich gesagt, alles klar, super, ich war fast oben, es reicht mir, lasst uns wieder zurückgehen. Ich habe einfach keinen Bock, das mache ich nicht. Ich gehe da nicht rüber, unangeseilt und so weiter und so fort. So schmal war der Weg hinterher gar nicht, wie ich gedacht hatte. Aber das Coole war, Cornelius hat gesagt, komm Leute, das können wir jetzt nicht machen. Erstens ist es ein Rundweg, in den wir gehen wollen. Wenn wir da nicht lang gehen, dann müssen wir alles wieder zurückgehen. Und zweitens, das können wir, schaffen wir. Naja, Cornelius kann überreden, das wisst ihr. Und dann haben wir es auch gemacht. Und wir haben es geschafft. Es war auch gar nicht so schwierig. Also zumindest zum Gipfel hoch war nicht schwieriger. Hinterher wieder runter war ein bisschen kritischer. Aber der Ausblick war es wert. Es war neblig und so weiter. Hätte noch cooler sein können. Aber allein das war cool, die Fotos da oben zu machen, zu sagen, wir haben es geschafft, war super. Und genau das ist das, was Jesus hier im Grunde mit diesem Bild sagt. Sein Weg, ihm nachzufolgen, ist ein schmaler Grat, ein enges Tor, ein mühsamer Gang. Es ist der Gang der Demut, die Reise der Entbehrung und der Selbstaufgabe. Ja, das sagt er. Wer sein Leben nicht verliert, um meinen Willen, wird es nicht gewinnen. Das sagt er sehr deutlich. Aber dieser Weg führt ans Ziel. Und das Ziel ist nichts anderes als pures, überfließendes, ewiges Leben, so wie wir gemacht sind, ursprünglich, in voller Herrlichkeit und Fülle. Viel besser als jeder Berggipfel, viel besser als jedes Erklimmen von irgendwelchen Höhen im Leben. Und das ist das, das, was mich motiviert, auch Entbehrungen auf mich zu nehmen, durchs enge Tor zu gehen, den schmalen Weg, durch diesen engen Schacht zu kriechen, mich Zentimeter für Zentimeter vorzurobben. Das, was mich motiviert, ist das, was ich dafür bekomme. Die Aussicht auf das, was vor mir liegt. Und vielleicht denkst du jetzt, ha, hab ich's doch gewusst. Das Christentum ist ja nicht viel anders als alle Religionen auch. Die wollen also meinen Einsatz. Sie wollen meinen Schweiß und mein Blut und dafür gibt's dann die Erlösung. Habe ich's mir noch gedacht. Also doch so eine Art Werkgerechtigkeit, um mal so einen theologischen Begriff zu nehmen. Ich muss aktiv werden, ich muss was machen, ich muss raus, ich muss das wählen und mich einsetzen und so weiter. Könnte man denken, aber die Frage, die ich stellen will, ist, was ist denn genau dieser Weg beziehungsweise was ist denn dieses enge Tor? Ist es tatsächlich unsere Laufleistung? Wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man relativ schnell, dass diese Frage nicht lauten muss, was ist das, sondern wer ist das? Und die Antwort ist dieselbe wie so oft. Jesus. Jesus sagt es in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und in Johannes 10 Da sagt Jesus Folgendes: Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort: Ich sage euch, und jetzt kommt's, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Vielleicht bist du glücklich und zufrieden in dem Gefängnis deines eigenen sündigen Ichs, das sich immer und immer um dich selber dreht. Dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht durch diesen engen Tunnel kriechen wollen. Du wirst das nicht machen. Aber wenn du merkst, dass du wahre Freiheit haben willst, wenn du dich nach dem echten Leben sehnst, wenn du merkst, du bist für Gott geschaffen und es wartet eine Ewigkeit auf dich, dann kannst du nicht eher ruhen, als bis du ihn kennst. Dann wirst du die enge Tür, den schmalen Weg gehen und nehmen. Und was ist dieser Weg? Es ist der Weg Jesu, es ist Jesus selber. Wie kannst du durch das Tor gehen? Auch das hat Jesus kurz vorher gesagt: Bittet, sucht und klopft an. Und ihr werdet bekommen, ihr werdet finden und es wird euch aufgemacht. Eben in diesem Text, den ich gerade gelesen habe hier, hat Jesus das schon so ein bisschen angedeutet, da klang das schon an, da sind offensichtlich Räuber und Diebe unterwegs. Und hier sagt Jesus genau dasselbe. Er sagt: Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafkleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Achtung vor falschen Führern, die euch vom richtigen Weg abbringen wollen. Jesus sagt nicht nur, was ist der richtige Weg, wie gelangt ihr dorthin, sondern er sagt auch, wenn ihr diesen Weg eingeschlagen habt, dann gebt Acht vor denjenigen, die euch eigentlich auf diesem Weg lassen sollten und begleiten sollten, dass sie nicht euch von dem richtigen Weg wieder abbringen. Ich habe früher mit meinem Vater hin und wieder zu Hause Dinge im Haus repariert und ich bin ihm sehr dankbar, dass er das penetrant mit mir gemacht hat und mir dadurch viele Sachen beigebracht hat, die ich damals eigentlich nicht lernen wollte. Er hat mir unter anderem auch beigebracht, mit elektrischem Strom umzugehen, also so Lampen anzubringen und so weiter. Und ich weiß nicht mehr genau, was er immer alles gesagt hat, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er mich sehr oft, wenn wir mit Strom gearbeitet haben, gewarnt hat: Fass nie das schwarze Kabel oder das braune Kabel an, ohne vorher die Sicherung rauszumachen. Ich glaube, Elias, der grinst da hinten schon ein bisschen, weil er ihm auch ein bisschen geholfen hat. Ich glaube, er hat diese Warnung so ein bisschen sein gelassen. Aber damals bei mir hat er die Warnung noch ausgesprochen. Auf jeden Fall hat er immer gesagt: Sicherung aus, und dann nimmst du den Stromprüfer und bevor du ein Kabel anfasst, bitte die Kabel prüfen, ob da noch Fließstrom drin ist, denn das kann sein. Und dann zur Sicherheit immer alle Kabel prüfen, ja, auch wenn das Erdekabel da rauskommt, weil manchmal waren die Bauarbeiter so besoffen, dass sie die Kabel verwechselt haben und auf dem falschen Kabel der Strom liegt. Habe ich auch schon erlebt. Alles prüfen und erst wenn ganz klar ist, da ist kein Strom mehr drauf, dann anfassen, anbringen und so weiter. Und wisst ihr, Warnungen sind blöd, oder? Warnungen sind doof, das nervt, oder? Genauso diese Warnung, zieh deinen Fahrradhelm auf und so weiter. Es hat keinen Bock drauf. Das ist so überflüssig wie irgendwas. Das kann nerven. Und ich glaube, ich fand das damals auch ziemlich nervig. Jetzt komm, lass uns doch machen, warum wir uns die Sicherung im Keller rausdrehen und hochrufen ist aus und tralala. Können wir nicht sofort und so weiter. Der Lichtschalter reicht doch und so. Und dann kommt einer rein, macht wieder an und das war's dann. Wie auch immer. Man mag Warnungen nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo man mitbekommt, wie heftig es ist, vor dem man gewarnt worden ist. Und ich habe das selber mal mitbekommen bei uns im Umfeld. Da wurde nämlich ein Handwerker, ein erfahrener Handwerker, den wir kannten, hat irgendeine Lampe angebracht und hat den mega Stromschlag gekriegt und der hat sich von diesem Stromschlag nicht mehr erholt. Der ist letztlich nach einiger Zeit daran gestorben. Warnungen sind immer dann doof und lästig, wenn man die Heftigkeit, vor der gewarnt wird, nicht kennt oder nicht wahrhaben will. Aber Jesus weiß ganz genau, wovor er warnt. Deine und meine Ewigkeit steht auf dem Spiel. Und die Motivation, warum Jesus uns hier warnt, ist nicht, weil er ein Spielverderber ist oder sonst was. Nein, sondern er liebt uns. Das ist die Motivation dahinter. Und wenn er uns nicht warnen würde, würde er uns nicht lieben. Aber er handelt aus Liebe. Denn Jesus möchte nicht, dass uns irgendwer oder irgendetwas von dem richtigen Weg abbringt. Vor wem warnt Jesus uns? Hier vor den falschen Propheten. Was war ein Prophet? Was war ein Prophet? Damals war ziemlich klar, das kannten die Leute zu Jesu Zeit. Ein Prophet war eine Person, die Botschaft Gottes empfing, durch Schriftstudium oder auch direkt, je nachdem, und dann diese Botschaft Gottes aktualisiert in das Leben der Menschen sprechen sollte. Anwenden auf sie und sagen, Leute, das bedeutet das und das für euch. Und auf die Art und Weise führten sie die Leute in Richtung zu Gott. Hoffentlich, wenn sie richtige Propheten waren. Aber es gab eben auch die, die sagen, ich habe von Gott was gehört und das geht in die Richtung, das hatte Gott nie gesagt. Und das waren die falschen Propheten. Propheten generell waren Leute, die mit dem Wort Gottes führten. Und solche Leute gibt es heute natürlich auch. Einer davon steht jetzt gerade hier vorne. Ja, Pastoren, Missionare, Gemeindegründer, Theologen, Leiter in der Gemeinde, die Verantwortung haben, diejenigen, die das nicht so zeitintensiv machen können und so, auf diesem richtigen Weg zu begleiten. Und Jesus benutzt hier dieses Bild, das den Juden damals total geläufig war, nämlich das Bild von Schafen und von einem Hirten. In dem Fall ergänzt er allerdings nicht den Hirten, sondern Wölfe. Die kannten das aus eigener Anschauung, nämlich Wölfe, Schafe und sowas, das hatten die alle. Aber sie kannten es auch aus der Bibel, denn dieses Bild wird immer wieder verwandt. Das Volk Gottes wird als Schafherde bezeichnet und die Leiter und Führer des Volkes Gottes werden immer wieder als Hirten bezeichnet. Aber die falschen Propheten, die bezeichnet Jesus hier nicht als Hirten, sondern als Wölfe. Warum? Auch ziemlich einfach, weil die Wölfe die Schafe nicht weiden wollen, sondern fressen. Die haben keinen Bock darauf, die Schafe zu weiden, dass es den Schafen gut geht, sondern die haben Bock darauf, so ein saftiges Schaf zu verschlingen, dass es ihnen gut geht. Eigentlich sollten die geistlichen Leiter dafür sorgen, dass die Schafe auf dem richtigen Weg bleiben. Sie sollten Gottes Wort sagen und nicht ihre Meinung. Sie sollen auch nicht das sagen, was alle anderen sagen, sondern sie sollen das sagen, was Gott sagt. Sie sollten uns korrigieren, wenn wir vom Weg abkommen. Sie sollten uns lieben und sie sollten uns Vorbild im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe sein. Aber offensichtlich gibt es und gab es und wird es wahrscheinlich immer, bis Jesus wiederkommt, solche Leute geben, die haben eine andere Agenda. Die haben ihre Wünsche und ihre Anliegen im Kopf und weiden lieber sich selber als die Schafe. Um an das zu kommen, was sie wollen, haben sie kein Problem, die Schafe zu missbrauchen. Ihnen geht es um ihr Ansehen, ihr Vorankommen, ihren Einfluss, ihr Einkommen, ihre Stellung, ihre Berühmtheit, was weiß ich. Die Schafe, die interessieren sie nur in zweiter Linie. Nur insofern, als dass die Schafe ihnen helfen, zum Ziel zu kommen. Und Gottes Wort, das ist dann relevant, wenn es hilft. Aber wenn es sozusagen unangenehm, eng, mühsam wird, dann lassen wir es mal lieber oder interpretieren es um. Und solche Menschen gab es zu jeder Zeit und es gibt sie auch heute. Und deshalb heißt das Gebot der Stunde, das, was Jesus uns hier mitgibt, jedem von uns mitgibt, prüft alles und das Gute behaltet. Prüft alles und das Gute behaltet. Und die Frage ist, ist uns das bewusst? Und wenn ja, sind wir bereit, uns darauf einzulassen und zu prüfen? Ich weiß, das klingt so, da hat man keinen Bock drauf. Ach, das wird doch so anstrengend. Jetzt muss man auch noch die Leute, die was von vorne weitergeben, prüfen, ob die Quatsch erzählen oder nicht. Und so weiter und so fort. Wir merken, naja gut, ich kann also nicht mich einfach nur darauf verlassen, ich bin in der Gemeinde, dann läuft's schon, sondern ich muss meine Bibel auch selber zur Hand nehmen. Ich muss selber drin lesen. Ich muss mir selber Gedanken machen. Das ist mühsam. Das ist anstrengend. Ja. Aber das ist das Gebot der Stunde. Und warum? Weil die Ewigkeit dran hängt. Und seht ihr, es gibt auch in den Kirchen, in der Kirche, im christlichen Lager, gibt's Trends. Ja, die haben wir alle. Die Trends, die Megatrends. Und viele wollen mit diesen Trends viel, viel Geld verdienen. Auch in der Kirche. Und deswegen lasst uns genau hinschauen. Nicht auf jeden Trend aufspringen, der gerade daherkommt. Auch nicht alles kaufen, was aus frommen Verlagen kommt. Das ist nur, weil christlich draufsteht, ist es nicht immer christlich. Und vor allem, nehmt nicht alles für bare Münze, was so daherkommt. Glaubt nicht alles, was hippe, moderne Prediger über YouTube oder andere Channels sagen oder umgekehrt total unhippe, langweilige Prediger in die christliche Welt hinaus rufen. Wir müssen es prüfen, egal von welcher Seite, und zwar anhand der Bibel und, das dürfen wir nicht vergessen, das Gute behalten und dankbar dafür sein. Aber wir müssen prüfen. Gut. Damals hatten die Leute aber noch kein Neues Testament, die hatten das Alte Testament, aber hat vielen auch nichts genützt, weil sie nicht lesen konnten und gar keinen Zugang zu den Schriften hatten. Wie sollten sie denn da prüfen? Das ist ja leicht gesagt für uns heutzutage. Aber Jesus gibt uns ein Erkennungsmerkmal mit, woran wir auch heute noch festmachen können, ob wir es mit Schafen oder mit Wölfen zu tun haben. Woran kann ich die Wölfe erkennen? Die Erkennungszeichen an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und Jesus benutzt hier das Bild von Pflanzen. Das erste ist, Dornen bringen keine Trauben. Manchmal ist es so offensichtlich, dass Lehrer und Leiter in der Gemeinde oder auch in christlichen Werken sich dermaßen weit von der Wahrheit Gottes entfernt haben. Da muss ich nicht groß hingucken. Das ist wie Trauben von Dornen ernten wollen. Das wird man sehen und wird man auch nicht erwarten. Wer behauptet, dass Christus nicht wirklich Mensch geworden ist? Wer leugnet, dass Christus stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist? Wer leugnet, dass Christus tatsächlich auferstanden ist und nun in alle Ewigkeit lebt? Der liegt falsch. Da braucht man nicht drum herum diskutieren. Das ist einfach so. Und wenn so eine Person das dann auch noch lehrt, dann stellt sie sich selber in die Ecke der falschen Propheten. Aber manchmal oder sehr häufig ist es nicht so offensichtlich. Da kann ich nicht direkt sagen, ist das jetzt ein Schaf oder ist das ein Wolf? Und was dann? Ein schlechter Baum bringt keine gute Frucht hervor. Wenn ich jetzt im Herbst zu einem Apfelbaum gehen würde und ich will da Äpfel pflücken, und ich meine nicht die, die runtergefallen sind, sondern die, die noch am Baum hängen, und jeder zweite Apfel wäre total verschrumpelt und komisch an diesem Baum dran, dann würde ich sagen, irgendwas stimmt mit diesem Baum nicht, oder? Also das ist doch der natürliche Schluss, den wir ziehen würden. Und so ist es dann auch. Und so ist das auch mit geistlichen Leitern, ja eigentlich mit allen Christen. Und ich muss dazu sagen, keiner von uns bringt nur gute Früchte hervor. Wir alle haben so unsere verschrumpelten Äpfel am Baum. Wir alle haben Sünden in unserem Leben, Baustellen, die noch bearbeitet werden. Aber wenn eine Person durch ihren Dienst, und es geht ja hier um geistliche Leiter, immer nur Streit hervorruft und Spaltung verursacht, wenn sie nahezu alle Gemeindeglieder, anstatt sie in den Dienst Jesu zu stellen, für sich in den Dienst nehmen, wenn sie viele Opfer von der Gemeinde verlangen, aber selber nicht bereit sind, irgendein Opfer zu bringen, wenn sie dafür bekannt sind, dass sie andere unterdrücken, mundtot machen und nie bereit sind, zuzuhören oder umzudenken, dann stimmt irgendwas nicht. Paulus hatte solche Menschen vor Augen, als er sich persönlich von den Gemeindeleitern in Ephesus verabschiedet. In der Apostelgeschichte lesen wir es. Da sagt er, gebt Acht auf euch selbst, also er sagt das zu den Leitern der Gemeinde in Ephesus, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten, Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, so dass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Man könnte denken, Paulus hat die Bergpredigt gelesen. Hat er wahrscheinlich auch, zumindest kannte er sie. Vielleicht nervt dich diese Warnung von Jesus, vielleicht heute Morgen, wo du denkst, Mensch, ich hätte mir eigentlich was Erbauliches gewünscht. Muss es so kompliziert sein, auch das noch? Genau hinschauen und prüfen. Aber ich möchte dir das nochmal sagen. Seine Warnung ist eine Warnung aus Liebe. Jesus liebt dich und deswegen lässt er dich nicht im Unklaren. Er weiß, was auf dem Spiel steht, nicht weniger als dein ewiges Leben. Und deshalb glaub nicht jedem und glaub nicht alles, was gerade als letzter Schrei in den christlichen Kreisen gepusht wird. Halt dich eng an Gottes Wort, an die Botschaft des Evangeliums und bleib eng an Jesus dran. Darum geht's. Aber die noch wichtigere Frage ist die, bist du mit Jesus unterwegs? Bist du durch das enge Tor gegangen? Hast du Ja zu Jesus gesagt? Bist du auf dem richtigen Weg? Wenn nicht, dann wirst du dir um vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, überhaupt keinen Kopf machen müssen. Aber du wirst das Leben nicht finden, sondern dieser Weg führt ins Verderben, sagt Jesus. Und deshalb, lass dich einladen. Lass dich finden. Geh durch das enge Tor. Nimm den schmalen Weg. Und dieser Weg heißt Jesus. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns tatsächlich nicht im Unklaren stehen lässt. Du nimmst kein Blatt vor den Mund, aber du weißt, warum. Du weißt, was auf dem Spiel steht und du weißt, wie der Weg in die Freiheit zum ewigen Leben aussieht. Du selber bist dieser Weg und ich danke dir dafür, dass du den Weg wirklich frei gemacht hast. Herr, schenke uns bitte diese tiefe Überzeugung, dass wir vor Augen gestellt bekommen, worum es geht. Dass wir das Lohnenswerte erkennen. Und dann bitte mach uns bereit, kleine Schritte an deiner Seite zu gehen, auf dem richtigen Weg. Danke, dass du uns nicht loslässt. Danke, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen, sondern mit deinem Heiligen Geist geführt von dir. Amen.